NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
4. November 1995. Der Todestag des israelischen Politikers Yitzhak Rabin.
Die letzten Worte, die letzten Bilder. Fernsehaufnahmen Minuten vor dem Attentat. Eingebrannt ins kollektive Gedächtnis des Landes. Gesichter, lachende Gesichter von Menschen, an die 200.000 sollen es sein, die jubeln und Fahnen schwenken und singen an jenem 4. November 1995 auf dem Platz der Könige, heute Rabinplatz in Tel Aviv. Shir LaShalom, die Hymne der israelischen Friedensbewegung.
Es war ein Fest. Ein richtiges Fest.
Margret Johansen, Nahost-Expertin.
Rabin sang, er hat uns nie gesungen. An dem Tag hat er gesungen.
Yitzhak Rabin, Israels Ministerpräsident. Bei öffentlichen Auftritten gibt er sich spröde, nachdenklich reserviert. Jetzt aber strahlt er, wirkt gelöst. Die Begeisterung der vielen Menschen signalisiert ihm Zustimmung zu seinen Friedensplänen, zur Beilegung der Konflikte Israels mit den Palästinensern und auch den arabischen Nachbarn.
Das war meiner Meinung nach der glücklichste Tag in seinem Leben. Für mich wurde es der traurigste.
Shimon Peres, damals Rabins Außenminister. Lange waren die zwei Männer Rivalen.
Ich kannte ihn seit 50 Jahren. Er hat mich nie umarmt, nie in den Arm genommen. Das war das erste Mal, dass er mich umarmte wie einen Bruder.
Gemeinsam winken die beiden Friedensnobelpreisträger vom Jahr zuvor in die Menge. Die Kundgebung endet, Rabin steigt die Stufen der Rednertribüne hinab, geht zu seinem Wagen, ein Pulk von Menschen um ihn rum, da fallen die Schüsse. Yitzhak Rabin stirbt noch am Abend. Rabins Witwe Lea findet später in seiner Jackentasche das Textblatt zum Lied des Friedens, blutgetränkt.
Manchmal, wenn ich ihn gefragt habe, wie kannst du das aushalten? Hast du nicht Angst, dass sie dich zum Schluss doch ermorden werden? Hat er gelächelt, sagt, nein, das ist doch nicht ernst, das kann doch nicht sein, das ist doch unmöglich. Also er wollte nicht daran glauben und hatte auch keine Angst.
Yitzhak Rabin ist 73 Jahre alt, als er von einem rechtsextremen jungen Israeli ermordet wird. Auch deshalb steht das Land unter Schock. Der Mörder ist keiner von außen, sondern einer aus den eigenen Reihen, ein Jurastudent, aufgewachsen in einer orthodox-religiösen Familie. Das zeigt, Yitzhak Rabin hat zwar etwas geschafft, was nur wenige in ihrem Leben schaffen, sich selber um 180 Grad zu drehen, vom Falken in seiner Zeit als Militär- und später Verteidigungsminister zur Taube in seiner zweiten Amtszeit als Premier seit 1992.
Er war ja ein ganz sachlicher Mensch. Er war überhaupt nicht ein leidenschaftlicher Mensch. Er war ein kühler Kopf und er war durchaus in der Lage, umzudenken.
Was Rabin aber nicht gelang, weite Teile seines Landes dabei mitzunehmen. Als er stirbt, sind die Israelis tief gespalten und sind es bis heute. In jene, die eine Aussöhnung mit der Arabischen Liga und den Palästinensern wollen, die bereit sind, Land für Frieden zu geben. Und in erbitterte Gegner, für die es Verrat ist, heiligen israelischen Boden preiszugeben.
1947 bis 1949, Israels Unabhängigkeitskrieg.
Rabin, geboren 1922 als Sohn russisch-ukrainischer Einwanderer in Jerusalem, ist bereits mit 25 ein ranghoher Offizier und wird unter Ben-Gurion mitverantwortlich für ein dunkles Kapitel in Israels Geschichte. Die Vertreibung von 50 bis 70.000 palästinensischen Zivilisten aus den Städten Lydda und Ramleh.
Juni 1967.
In nur 6 Tagen zerstört die israelische Armee die gesamte Luftwaffe von 3 arabischen Staaten und erobert den Sinai, den Gazastreifen, die Golanhöhen und das Westjordanland. Ein ungeheurer militärischer Erfolg für das kleine Land und den Generalstabschef seiner Streitkräfte, Yitzhak Rabin. Aufhorchen lässt allerdings die Rede, die der jetzt 45-Jährige nach dem Sieg in Jerusalem hält. Statt Triumphgeheul Trauer über die gefallenen Soldaten, die eigenen und die der Feinde.
1979.
Silberstreif am Horizont. Nach Geheimverhandlungen in Camp David und Israels angekündigtem Rückzug vom Sinai kommt es zu einem Separatfrieden zwischen Ägypten und Israel. Unberührt davon bleibt die Palästinenserfrage.
1987.
Seit 20 Jahren jetzt stehen das Westjordanland und Gaza unter israelischer Besatzung. Die Lebensbedingungen dort katastrophal. Als 4 Palästinenser bei einem Verkehrsunfall sterben, an dem ein israelischer Lastwagen beteiligt ist, kommt es zur Intifada, arabisch für Aufstand, Erhebung. Während die Gewalt eskaliert, ruft im algerischen Exil das Parlament der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO einen Staat Palästina aus. Israels Ministerpräsident Shamir lehnt dessen Anerkennung ebenso kategorisch ab wie Gespräche mit der PLO. Itzhak Rabin, aus den Reihen der Arbeitspartei und inzwischen Verteidigungsminister, denkt ähnlich, wie sein Biograf Itamar Rabinowitsch skizziert.
Er glaubte, dass man, bevor man einen politischen Prozess einschlagen konnte, die Gewalt niederschlagen müsse, um zu verhindern, dass der politische Prozess als Niederlage Israels interpretiert werden würde.
Doch dann begreift Rabin, dass die Intifada eine viel größere Herausforderung ist als die vereinzelten, auf Gaza und das Westjordanland beschränkten Terrorakte der letzten 2 Dekaden.
Israel war plötzlich gezwungen, den Widerstand einer zivilen Opposition zu unterdrücken. Und die Israelis mussten zusehen, wie ihre eigenen Kinder als Soldaten der israelischen Verteidigungsstreitkräfte in Nablus und Ramallah Teenager nachjagten, die sie mit Steinen bewarfen.
Inakzeptabel für immer mehr Israelis und irgendwann auch für Rabin. Der muss erleben, dass ihm von der internationalen Staatengemeinschaft nicht das Verhandeln, sondern mangelnde Gesprächsbereitschaft als Schwäche ausgelegt wird.
1992.
Die Israelis wählen Itzhak Rabin nach einer ersten Amtszeit in den 1970er Jahren einmal mehr zum Ministerpräsidenten. Bald treffen sich Mitarbeiter seiner Regierung heimlich mit Palästinenservertretern in der norwegischen Hauptstadt. Die Verhandlungen sind holprig und zäh. Am Ende aber stehen die sogenannten Oslo-Verträge.
Vereinbart wurde eine Aufteilung des besetzten Gebietes in 3 Zonen. Die Zone A, das sollten die sogenannten autonomen Gebiete sein. Die Städte, die großen Städte in der Westbank und einige kleinere Ortschaften.
Margret Johansen vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg.
Die Zone B, die war eine gemischte Zone, in der die Palästinenser offiziell die Hoheit hatten, aber immer zusammen mit den Israelis. Das heißt also, Patrouillen wurden zusammengegangen.
Zone C, der größte Teil der Westbank mit den Dörfern der jüdischen Siedler, sollte vollständig unter israelischer Hoheit stehen. Die Oslo-Verträge werden möglich, weil Rabin und Peres, der Bauherr und der Architekt der Friedenspläne, in Palästinenserführer Yasser Arafat einen Partner finden.
Auch der war ein Hardliner, wenn man so will.
Aber bereit, um nicht zu sagen gezwungen, auf die Israelis zuzugehen.
Die Palästinenser haben damals Probleme gehabt, weil sie im 2. Golfkrieg Partei für Saddam Hussein ergriffen haben.
Als der Irak im August 1990 Kuwait überfiel.
Daraufhin sind ihnen von den arabischen Staaten sämtlich die Gelder entzogen worden und die ausländischen Arbeitskräfte mussten nach Hause gehen. Und damit war auch die PLO im Grunde am Ende.
Kompromissbereitschaft, Pragmatismus, internationaler Druck und sicher auch die ganz unsentimentale Sehnsucht nach einem Ende der blutigen Gewalt führen Arafat und Rabin schließlich im September 1993 nach Washington, wo Oslo I unterzeichnet wird. 2 Jahre später, kurz vor Rabins Ermordung, folgt Oslo II. Sympathie, gar Zuneigung verbindet die 2 Staatsmänner allerdings nicht.
Wenn man die Fotos sieht, wo Bill Clinton hinter den beiden steht und die beiden strecken die Hand aus und Rabin musste geradezu geschubst werden, um letztlich dann Arafat die Hand zu schütteln, das sieht man. Also leicht ist ihnen das nicht gefallen. Aber er hat sein Herz über die Hürde geworfen.
Peace is possible.
Frieden ist möglich.
We see the hope in our children's eyes. We see the light in our soldiers' faces.
Wir sehen die Hoffnung in den Augen unserer Kinder, das Strahlen auf den Gesichtern unserer Soldaten. Itzhak Rabin im Dezember 1994, als ihm und seinem Außenminister Shimon Peres sowie Palästinenserführer Yasser Arafat der Friedensnobelpreis verliehen wird.
A happy new year, a year of hope and peace. Thank you.
Rabins Neujahrswünsche gehen nicht in Erfüllung. International gefeiert, schlagen ihm zu Hause Kritik, Empörung und Hass entgegen. Von Israels politischer Rechten, von national-religiösen Fanatikern, von Siedlern und orthodoxen Rabbis, die ihn wegen seiner Land-für-Frieden-Pläne als Rodef beschimpfen.
Übersetzt aus dem Hebräischen heißt es Verfolger.
Einer, der seine eigenen Brüder verfolgt.
So haben sie ihn benannt. Also ein Verfolger, der dann freigegeben wird. Freigegeben wird zum Abschuss.
Das ganze Jahr 1995 über kommt es landesweit zu Protesten gegen den Nahost-Friedensprozess. Nachts marschieren Gruppen vor Rabins Privatwohnung auf und ab, skandieren Hetzparolen, verbrennen Rabin und Arafat-Puppen. Plakate zeigen Israels Premier in SS-Uniform und als Araber mit der Kufia, dem typischen Kopftuch. Dann eine Großdemonstration, Zehntausende in Jerusalem.
Wir werden eine Teilung Jerusalems niemals mehr zulassen. Jerusalem ist die ewige Hauptstadt des jüdischen Volkes.
Der Mann, der von einem Balkon hinunter in die Menge brüllt, sie regelrecht aufpeitscht, ist Chef der konservativen Likud-Partei. Sein Name? Benjamin Netanyahu. 6 Monate nach der Ermordung Itzhak Rabins wird er neuer Ministerpräsident. Die Fragen, die bei Abschluss der Oslo-Verträge noch offen waren, sind es bis heute. Eine zweite Intifada, einen zweiten Libanonkrieg, tausende Tote und den Bau einer bis zu 8 Meter hohen Mauer rund um die Westbank später.
Also die Siedlungen.
Und
die Rückkehr der Flüchtlinge.
750.000 Palästinenser wurden bei Israels Staatsgründung vertrieben aus dem bis dahin britischen Mandatsgebiet. Sie bzw. ihre Nachfahren leben inzwischen in der 4. Generation in Flüchtlingslagern. Viele im Libanon, in Jordanien, verstreut über die halbe Welt. Die meisten hoffen noch immer auf eine Rückkehr in ihre Dörfer.
Aber vor allen Dingen, was wird aus Jerusalem? Das ist ja ein Stolperstein bis zum heutigen Tag.
Die Palästinenser beanspruchen Ost-Jerusalem als ihre Hauptstadt. Die Israelis das ganze unteilbare Jerusalem.
Und das bedeutet im Grunde genommen ewiger Krieg dort.
Und die Grenzen eines möglichen palästinensischen Gemeinwesens? Territoriale Kompromisse werden von der jüdischen Siedlerbewegung radikal abgelehnt. Eigentlich hatte Oslo vorgesehen, auch die unter israelischer Hoheit stehenden C-Gebiete auf der Westbank im Laufe von 5 Jahren in palästinensische Autonomiegebiete umzuwandeln. Das ist nie geschehen. Die Lage der Palästinenser ist heute desolater denn je. Sowohl im Gazastreifen, wo die radikal-islamische Hamas die Kontrolle besitzt, als auch im eingemauerten Westjordanland, wo sich Mahmoud Abbas' Autonomiebehörde gerade schweren Korruptionsvorwürfen ausgesetzt sieht. Es herrschen hohe Arbeitslosigkeit und Kriminalität, eingeschränkte Bewegungs- und Meinungsfreiheit sowie Schikane durch die israelischen Besatzungssoldaten, einschließlich willkürlicher Verhaftungen. Zu alledem hat sich die Zahl der jüdischen Siedler in den Palästinensergebieten seit Rabins Tod verfünffacht, auf heute mehr als 500.000.
Und es ist überhaupt nicht damit zu rechnen, dass die irgendwann gehen.
2017 hat die Knesset völkerrechtswidrige Siedlungen im Westjordanland legalisiert und eine Zwei-Staaten-Lösung damit de facto begraben. Eine Alternative zur Zwei-Staaten-Lösung mit einem eigenen Staat Palästina lehnen wiederum Hamas, die aus der PLO hervorgegangene Fatah und die allermeisten sonst vielfach zerstrittenen Palästinenser-Gruppierungen einmütig ab. Unvorstellbar für sie, je gemeinsam mit Israelis ein Staatsvolk zu bilden, wie Margret Johansen erklärt. Die Antwort, die Palästinenservertreter der Nahost-Expertin auf einen derartigen Vorschlag einmal gaben:
Das schaffen wir nie.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an Itzhak Rabin, der heute vor 25 Jahren ermordet wurde. Redaktion: Ronald Feisel.
NDR Info.